Ja, ich freue mich, bei euch zu sein und mit euch Gottes Wort zu teilen, es mit euch gemeinsam aufzuschlagen. Ein kurzer Hinweis vorweg: In unserer heutigen Predigt werden uns eine Reihe von Bibeltexten begegnen und wir werden der Zeit wegen jetzt nicht alle Bibeltexte miteinander aufschlagen, aber wer sie sich gerne notieren möchte, um sie später nochmal nachzulesen, dem empfehle ich euch, Stift und Papier zurechtzulegen und sie sich dann zu notieren. Ich würde die Textstellen jeweils angeben. Wenn wir im Neuen Testament die Briefe des Apostels Paulus lesen und jeweils die Einleitungen dieser Briefe miteinander vergleichen, dann können wir dabei feststellen, dass Paulus in den meisten seiner Briefe am Ende der Einleitung einen überaus bedeutsamen Wunsch für die Empfänger zum Ausdruck bringt. Und wir wollen mal gemeinsam den ersten Korintherbrief aufschlagen, Kapitel 1, und dort miteinander den Vers 3 lesen. 1. Korinther, Kapitel 1, und dort den Vers 3. Es heißt dort: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede sind Geschenke des Himmels, die ein Mensch weder mit Silber oder Gold erwerben kann. Wir wollen heute in unserer Predigt das erste dieser beiden Himmelsgeschenke miteinander ein wenig betrachten, wohl wissend, dass wir aber nur einen Bruchteil davon erfassen können. Jeder Tag, jeder Atemzug, den wir tun, ist ein Gnadengeschenk unseres Schöpfers, der nach den Worten des Apostels Paulus jedermann Leben und Odem und alles gibt. Dies können wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 25. In einem Lied von Jürgen Werth heißt es in der ersten Strophe: Dass du lebst, war keine eigene Idee, und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Dass du lebst, war eines anderen Idee, und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Unser Leben ist ein Gnadengeschenk unseres Schöpfers, der nicht nur Himmel und Erde, sondern der das ganze Universum erschaffen hat. Sind wir uns eigentlich stets bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, wenn wir am Morgen aufstehen, wenn wir wieder erwachen, wenn wir unsere Glieder bewegen können, um dann unserer Arbeit nachzugehen? Sind wir uns dessen bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir morgens unser Heim verlassen und dann abends wieder wohlbehalten dorthin zurückkehren? Die täglichen Medienberichte zeigen uns immer wieder, dass allein diese beiden Beispiele genügen, um aufzuzeigen, dass dies alles keine Selbstverständlichkeit ist. Viele Menschen verlassen am Morgen ihr Heim und kehren abends nicht zurück. Das Lied, das wir zu Beginn der Predigtstunde gesungen haben, beginnt mit den Worten: Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnade gelegen. Haben wir schon einmal darüber nachgedacht, was geschehen würde, wenn Gott seinen Segen und seine Gnade uns Menschen entziehen würde? Was würde geschehen? Dann wäre es aus mit uns. Die Güte, und wir lesen hier einen Text, den wir in den Klageliedern des Propheten Jeremia finden. Lasst uns mal aufschlagen, Klagelieder Kapitel 3, und dort den Vers 22 lesen. Klagelieder Kapitel 3 und dort den Vers 22. Es heißt dort: Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß. Soweit die Übersetzung nach Luther. Die Schlachter- und die Elberfelder-Übersetzung sprechen an dieser Stelle nicht von der Güte des Herrn, sondern von den Gnadenbeweisen des Herrn. Wie oft hat Gott dir in deinem Leben Gnade bewiesen? Kannst du es zählen? Was bedeutet es, wenn wir in der Bibel davon lesen, dass Menschen Gnade vor Gott finden? Von Noah lesen wir im 1. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Zu Mose spricht Gott selbst im 2. Buch Mose, Kapitel 33, Vers 17, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Zu Maria spricht der Engel Gabriel im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 30, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und von Jesus wird uns im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 40 berichtet, das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Gnade ist unverdiente Gunst. Auf Gnade kann ich keinen Anspruch erheben, sondern sie nur dankend annehmen, wenn sie mir zuteil wird. Gnade geschieht, wenn sich jemand meiner annimmt, sich meiner erbarmt, ohne dass er dazu verpflichtet wäre. Von daher steht Gottes Gnade auch in sehr enger Verbindung mit seiner Barmherzigkeit. Im 2. Buch Mose, Kapitel 33, Vers 19, sagt Gott über sich selbst, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Der Apostel Paulus, der sich darauf bezieht, schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom im 9. Kapitel, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Studiert man die Bibel in Bezug auf Gottes Gnade, so erkennt man, dass es hier viele Kombinationen gibt. Die soeben erwähnte Kombination finden wir als Krönungsgeschenk in Psalm 103, Vers 4. Dort heißt es, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Psalm 117, Vers 2. Seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Psalm 130, Vers 7. Bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Oder Psalm 84, Vers 12. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Und Sprüche 3, Vers 3. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Wenn wir uns persönlich die Zeit nehmen, um über die genannten Kombinationen nachzudenken, da können wir auch König David besser verstehen, wenn er im Psalm 13, Vers 6 zum Ausdruck bringt, ich aber vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Wenn ein Mensch vor Gott Gnade findet, dann kennt Gott ihn mit Namen. So wie wir es bei Mose gelesen haben, in 2. Mose, Kapitel 33, Vers 17. Dies bedeutet, dass hier eine sehr enge Verbindung zwischen Gott und dem Menschen entstanden ist. Durch die Verbindung nimmt Gott persönlich Anteil am Leben dieses Menschen und an dessen Wohlergehen. Er möchte sein Helfer und sein Berater sein und ihm den Weg zeigen, den er gehen soll. Wie wäre es zum Beispiel im Psalm 32, Vers 8? Und ich lese den Text nach der neuen Genfer Übersetzung, hören. Es heißt dort, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Gott schenkt seine Gnade aber nicht nur dem Menschen selbst, sondern lässt ihn auch Gnade vor dessen Mitmenschen finden. Über Jesus haben wir bereits im Lukas-Evangelium Kapitel 2, Vers 40 erfahren. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Und in Vers 52 finden wir dann noch eine Erweiterung. Es heißt dort, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ähnliches lesen wir auch über den Knaben Samuel im ersten Buch Samuel, Kapitel 2, Vers 26. Dort heißt es, aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Welche Bedeutung hat es, wenn Gott einem Menschen Gnade oder Gunst vor dessen Mitmenschen schenkt? Wir finden dazu in der Bibel ein sehr praktisches Beispiel, mit dem wir uns die letzten zwei Wochen sehr intensiv beschäftigt haben. Und ich denke, ihr wisst alle, von wem jetzt die Rede ist. Dieses Beispiel steht im ersten Buch Mose, Kapitel 39, und lasst uns dieses Kapitel mal miteinander aufschlagen, obwohl wir die Verse auch schon gelesen haben. Möchte ich euch hier auf ganz etwas Besonderes aufmerksam machen. Erstes Buch Mose und dort Kapitel 39. Es handelt von Josef, der bekanntlich von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde und dort im Hause des Potiphars als Sklave dienen musste. Der biblische Bericht zeigt uns, wie Gott Josef unter diesen schwierigen Umständen Gnade vor Menschen finden ließ. Wir wollen jetzt einmal die ersten sechs Verse miteinander lesen. Erstes Buch Mose, Kapitel 39, von Vers 1 bis Vers 6. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann des Pharao, Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaeliten, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde. Der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über all seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Hause um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts, außer um das, was er aß und trank. Einmal bis hierher. Was durfte Josef und was dürfen letztendlich auch wir über Gottes Gnade aus dieser Begebenheit lernen? Je größer unsere menschlichen Schwierigkeiten und Nöte sind, umso größer und mächtiger ist Gottes Gnade gerade in diesen Schwierigkeiten und Nöten für uns. Ich will diese Aussage noch einmal wiederholen. Je größer unsere menschlichen Schwierigkeiten und Nöte sind, umso größer und mächtiger ist Gottes Gnade gerade in diesen Schwierigkeiten und Nöten für uns. Bei einer Wanderung in der Fränkischen Schweiz las ich auf einer kleinen Tafel, die in einem Felsen eingelassen war, den Text aus Psalm 46, Vers 2. Weiß jemand zufällig, was dort steht? Psalm 46, Vers 2. Ich sag's euch. Dort heißt es: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und darunter stand noch ein Satz, der lautete: Gottes Macht zu helfen ist so groß, dass er immer einen Weg und eine Hilfe für dich hat. Gottes Macht zu helfen ist so groß, dass er immer einen Weg und eine Hilfe für dich hat. Dass dies keine Theorie ist, können wir gerade im Leben von Josef sehr deutlich erkennen. Gleichzeitig erkennen wir aber auch, dass es bezüglich unserer menschlichen Schwierigkeiten immer noch Steigerungen gibt, was uns der Bericht von Josef in seinem weiteren Verlauf auch zeigt. Wir erfahren im letzten Satz von Vers 6, dass Josef sehr schön an Gestalt und hübsch von Angesicht war. Es war also ein schöner, hübscher junger Mann. Und dies erregte natürlich die Aufmerksamkeit und die fleischlichen Lüste und Begierden der Frau des Potiphars. Und sie suchte nach einer Gelegenheit, ihre fleischlichen und lüsternen Begierden zu befriedigen und Josef damit zur Sünde zu verführen. Da Josef sich darauf aber nicht einließ, brachte sie ein böses Gerücht über ihn auf, das dazu führte, dass Josef unschuldig ins Gefängnis kam. Und wie es Josef dort erging, lesen wir dann weiter in den Versen 19 bis 23. Erstes Buch Mose, Kapitel 39, und dort die Verse 19 bis 23. Als aber Potiphar die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach: So hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er lag allda im Gefängnis. Aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, sodass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef, und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Satan, der große Gegenspieler Gottes, kann es nicht ertragen, wenn Menschen Gnade vor Gott und durch Gott auch Gnade vor ihren Mitmenschen erfahren dürfen. Deshalb versucht er ständig, diesen Menschen Hindernisse in den Weg zu stellen, um sie dadurch mutlos zu machen. Das hat er mit Sicherheit auch bei Josef gemacht. Denn wir haben ja gelesen, dass Josef nicht nur ein paar Tage, so wie seine Brüder später nur 3 Tage im Gefängnis waren, sondern es waren über 2 Jahre. Doch je mehr Hindernisse Satan Menschen, die sich so wie Josef eng an Gott halten, auch in den Weg stellt, umso mehr muss er es mit ansehen, wie Gott zugunsten seiner treuen Kinder wirkt. Im Fall Josef konnte Satan es nicht verhindern, dass Gott es bewirkte, Josef durch besondere Umstände aus dem Gefängnis zu befreien und ihn als den zweitmächtigsten Mann neben dem Pharao über ganz Ägyptenland zu setzen. Es ist stets etwas Großes, wenn man durch Gottes Gnade vor seinen Mitmenschen, wenn man Gnade vor seinen Mitmenschen erfahren darf. Als mir dies durch Gottes Wort bewusst wurde und ich es persönlich in meinem Leben auf vielfache Art und Weise immer wieder erfahren durfte, ist mir diese Erkenntnis zu einem kostbaren Juwel geworden, den ich immer wieder gerne an andere weitergeben möchte. Ich könnte euch jetzt viele Erfahrungen aus meinem Berufsleben und auch im Umgang mit Behörden berichten, die mich immer wieder in Erstaunen versetzt und gleichzeitig mit Freude und Dankbarkeit gegenüber Gott erfüllt haben. Wir finden in der Bibel, diesem wunderbaren Buch, eine Vielfalt von Gottes Gnaden erweisen, die er so gerne jedem von uns persönlich zuteil werden lassen möchte. Wie zum Beispiel seine heilsame Gnade, seine vergebende Gnade, seine erlösende Gnade, seine verwandelnde Gnade oder auch seine wiederherstellende Gnade. Eine kleine Zusammenfassung all dieser göttlichen Gnadenerweise finden wir im Brief des Apostels Paulus an Titus im 2. Kapitel. Lass uns mal diesen 2. Titusbrief aufschlagen und diesen Titusbrief aufschlagen, dort das 2. Kapitel. Titus und dort Kapitel 2. Wir lesen zuerst mal von Vers 11 bis Vers 14. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Und jetzt wollen wir weiterlesen im Kapitel 3 von Vers 3 bis Vers 8. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Gott möchte uns durch seine Gnade unseren durch die Sünde krank gewordenen inneren Menschen, dessen Zustand in Gottes Augen sehr erbärmlich ist, heilen und zu seinem Bilde und zu seiner Ehre wiederherstellen. Eine Beschreibung dieses erbärmlichen Zustandes finden wir im Buch des Propheten Jesaja und dort im Kapitel 1. Schlagen wir auf das Buch des Propheten Jesaja. Und dort Kapitel 1. Wir lesen die Verse 5 und 6. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Wie es durch Gottes Gnade zu einer Heilung dieses erbärmlichen Zustandes kommen kann, erfahren wir im Kapitel 53 und dort in den Versen 4 und 5. Schlagen wir auf Kapitel 53 und dort lesen wir die Verse 4 und 5. Es heißt dort, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nach erfahrener Heilung erhalten wir dann im Kapitel 54 im Vers 10 die gnädige Zusage Gottes, die uns sagt: Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Weil Gott durch seinen Sohn Jesus Christus einen ewigen Bund des Friedens mit uns schließen möchte, fordert er uns dann im Kapitel 55, Vers 3 dazu auf: Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen und euch die beständigen Gnaden Davids geben. Die beständigen Gnaden Davids gab und gibt Gott uns durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Durch ihn, sagt Gott, will ich mich mit euch verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit euch verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit euch verloben, und ihr werdet den Herrn erkennen. So lesen wir es in Hosea Kapitel 2, die Verse 21 und 22. Weil Gott sich dies so sehr wünscht, lässt er uns durch den Propheten Jesaja im Kapitel 55, den Versen 6 und 7, eine erneute Einladung ergehen, indem in den Versen er uns dann seine vergebende Gnade anbietet. Jesaja Kapitel 55 in den Versen 6 und 7. Gott ruft uns dazu auf: Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wir hatten bereits im Psalm 130, Vers 7 die Worte gehört: Bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Gottes Gnade möchte uns aber nicht nur unsere Sünde vergeben, sondern vor allem, so wie es der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer im Kapitel 6 zum Ausdruck bringt, von der Knechtschaft der Sünde erlösen, das heißt von der Sünde befreien, um dann uns in sein charakterliches Bild Stück für Stück zu verwandeln, bis wir letztlich zu seiner Ehre wiederhergestellt sind und er sein wunderbares Spiegelbild in uns erkennen kann. In dem wertvollen Buch Maranatha, diesem Andachtsbuch, lesen wir in einer Andacht vom 9. August auf Seite 229 im letzten Absatz darüber Folgendes: Der Mensch hat keine Vorstellung von dem, was er sein und werden kann. Durch die Gnade Christi ist er in der Lage, auf geistigem Gebiet ständig weiterzukommen. Man lasse das Licht der Wahrheit in sein Gemüt scheinen und die Liebe Gottes in sein Herz hineinfließen. Dann kann er dank der Gnade, die ihm mitzuteilen Christus gestorben ist, ein Mann der Stärke sein. Zwar ein Kind der Erde, doch zugleich ein Erbe der Unsterblichkeit. Wem erweist Gott nun seine heilsame, vergebende, erlösende, verwandelnde und wiederherstellende Gnade? Steht sie generell jedem Menschen zur Verfügung? Kann sie wirklich jeder für sich in Anspruch nehmen? Oder gilt sie nur für besonders begünstigte Menschen? Hier kommt es ganz auf die innere Haltung an, die ein Mensch vor Gott einnimmt. Lesen wir dazu ein paar Textstellen, die uns das deutlich machen wollen. Die erste finden wir in Sprüche Kapitel 3 und dort im Vers 34. Sprüche Kapitel 3 und dort der Vers 34. Dort heißt es: Er wird der Spötter spotten, aber dem Demütigen wird er Gnade geben. Die nächste Textstelle finden wir in Hiob, Kapitel 22 und dort der Vers 29. Hiob, Kapitel 22 und dort der Vers 29. Denn er erniedrigt die Hochmütigen, aber wer seine Augen niederschlägt, dem hilft er. Und dann gehen wir ins Neue Testament, in den ersten Petrusbrief, ins Kapitel 5. Erster Petrusbrief und dort Kapitel 5 und lesen im Vers 5 den zweiten Teil. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und dann kommt eine Empfehlung, eine sehr wichtige Empfehlung in Vers 6. Dort heißt es: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit ihr euch erhöhe zu seiner Zeit. Genau das hat Josef erfahren. Er hat sich unter Gott gedemütigt und zu Gottes Zeit hat er ihn auch dann erhöht. Im Lukas-Evangelium gibt Jesus uns das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, das uns einen sehr deutlichen Anschauungsunterricht diesbezüglich gibt. Schlagen wir auf, Lukas-Evangelium und dort das Kapitel 18. Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Und wir wollen dort die Verse 10 bis 14 miteinander lesen. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner, der da neben mir steht. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht aber jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Es ist besser, wir demütigen uns wie dieser Zöllner selbst vor Gott, als dass Gott uns am Ende demütigen muss. Weder ein Spötter noch ein Hochmütiger und Stolzer kann auf Gottes Gnade hoffen. Genauso wenig auch wie ein Lästerer. Als Jesus gekreuzigt wurde, wurden auch zwei andere Männer mit ihm zur Rechten und zur Linken gekreuzigt. Einer der beiden Übeltäter lästerte Jesus und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus gab ihm das gnädige Versprechen: Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Wie steht es mit Menschen, die sich in offener Rebellion gegen Gott stellen? Können sie auf Gottes Gnade hoffen? Wie war dies bei der Rotte Korach? Im 4. Buch Mose, Kapitel 16, wird uns davon berichtet, dass sie gegen Mose und Aaron, letztendlich aber gegen Gott selbst, trotz mehrfacher Ermahnung und Zurechtweisung rebellierten. Die Folge davon war, dass sie mit all den dazugehörenden Familien samt ihrer Habe durch Gottes Gericht ohne Gnade mitten aus der Gemeinde umkamen. Rebellion ist vorsätzlicher Ungehorsam gegenüber Gott. Für einen Menschen, der bis zum Ende seines Lebens darin verharrt, wird es keine Gnade mehr geben. Darum warnt uns Gottes Wort davor, mit Gottes Gnade zu spielen. Wenn wir dabei die Grenze überschreiten, die einzig und allein nur Gott kennt, gibt es für uns am Ende keinen Weg der Errettung mehr. Im Hebräerbrief lesen wir im Kapitel 10 in den Versen 26 und 27 darüber. Lasst uns aufschlagen, den Hebräerbrief, Kapitel 10, und dort die Verse 26 und 27 lesen. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Und dann gibt es auch noch einen schockierenden Bericht und ein warnendes Beispiel zugleich im Kapitel 12 von einem Mann aus dem Alten Testament, von dem wir auch in den vergangenen Wochen gehört haben. Es steht im Kapitel 12 in den Versen 14 bis 17. Es beginnt aber damit, mit einer Aufforderung: Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass ihr hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Für einen Menschen, der Gottes verändernde Gnade in seinem Leben zurückweist, gibt es am Ende keine Rettung mehr. Ein sehr abschreckendes Beispiel finden wir dann auch noch in der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Schlagen wir auf Apostelgeschichte und dort Kapitel 1. Wir lesen es in den Versen 16 bis 20. Ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Denn er gehörte zu uns und hatte dieses Amt mit uns empfangen. Der hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit, aber er ist vornübergestürzt und mitten entzwei geborsten, sodass alle seine Eingeweide hervorquollen. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird, Hakeldama, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin und sein Amt empfange ein anderer. Im Buch Wirken der Apostel im Kapitel 55 wird uns von zwei Männern berichtet. Der eine war Judas und der andere Johannes. Wir lesen über beide Folgendes. Johannes und Judas stehen stellvertretend für alle, die Christi Nachfolger sein wollen. Beide Jünger hatten die gleichen Gelegenheiten, das göttliche Vorbild zu sehen und ihm nachzufolgen. Beide lebten in enger Gemeinschaft mit Jesus und hatten in gleicher Weise Gelegenheit, seine Lehren zu hören. Jeder von ihnen wies ernste Charakterfehler auf. Jeder hatte aber auch Zugang zur göttlichen Gnade, die den Charakter umwandelt. Doch während der eine demütig von Jesus lernte, war der andere ganz offensichtlich kein Täter, sondern nur ein Hörer des Wortes. Einer der beiden starb täglich dem eigenen Ich ab, überwand die Sünde und wurde so durch die Wahrheit geheiligt. Der andere hingegen geriet in die Knechtschaft Satans, weil er sich der umwandelnden Kraft der Gnade widersetzte und seinen selbstsüchtigen Wünschen nachgab. Der Apostel Petrus gibt uns daher in seinem zweiten Brief am Ende von Kapitel 3, Vers 18 die Empfehlung: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der uns selbst in seinem hohenpriesterlichen Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 3 zu verstehen gibt: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt für dieses Wachstum in der Gnade und in der Erkenntnis Gottes? Wir finden die Antwort auf diese Frage im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde zu Korinth im 6. Kapitel in den Versen 1 und 2. Lass uns diesen Text noch miteinander aufschlagen. 2. Korintherbrief, dort Kapitel 6, die Verse 1 und 2. Ich glaube, ich habe da... ich habe den zweiten gehabt. 2. Brief, Kapitel 6 und dort die Verse 1 und 2. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht: Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Was wird am Ende unseres Lebens das Ergebnis durch Gottes Gnade einmal sein? Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde zu Korinth im 15. Kapitel, Vers 10: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Möge Gott es schenken, dass nicht nur Paulus, sondern jeder von uns dies am Ende seines Lebens einmal von sich selbst sagen kann. Amen.